Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich werde heute über ein Kapitel aus dem Buch Nehemia predigen. Und in dem Kapitel geht es um den Aufbau, Wiederaufbau der Stadtmauer Jerusalems. Der Chef dieses Aufbaus, von Gott darüber gesetzt, das war Nehemia. Deshalb heißt das Buch auch so. Er war also im Auftrag Gottes, aber auch zusätzlich mit der Genehmigung des persischen Königs, des Königs Artasastas, nach Jerusalem gekommen, um diese ganze Stadt, im Besonderen die Stadtmauer wieder aufzubauen, die nach der Zerstörung durch die Babylonier immer noch in Trümmern lag. Das war ja nun schon richtig lange her. Die Juden sind auch schon vor Jahrzehnten zurückgekommen, jedenfalls einige. Sie haben auch schon den Tempel wieder aufgebaut, aber vieles von der Stadt und besonders eben die Stadtmauer lag noch in Trümmern. Es ging einfach nicht richtig vorwärts. Es gab schon mal einen Versuch, diese Stadtmauer wieder aufzubauen, aber der wurde von den Feinden gestoppt und jetzt kam Nehemia und jetzt soll es wirklich losgehen. Und wir können von diesem Aufbau einige allgemeine Prinzipien für unseren Dienst, für unsere Arbeit und ganz besonders für unsere Zusammenarbeit in der Gemeinde und für Gott davon lernen. Ich habe natürlich diesen Predigtext ausgesucht, nicht weil wir demnächst Mauern bauen wollen, sondern weil wir Mauern abreißen wollen. Aber ob wir jetzt Mauern aufbauen oder Mauern abreißen, wie bei uns hier demnächst beim Umbau, es geht darum, dass wir es gemeinsam für Gott tun. Und natürlich diese Prinzipien, die wir hier von diesem Mauerbau lernen können, die sind nicht nur dafür da, wenn wir mal eine Bauaktion haben, sondern die sind für überhaupt Gemeindebau da, für unsere Zusammenarbeit, für unsere geistliche Arbeit hier in der Gemeinde da. Also es geht weit darüber hinaus, dass man halt mal auch wirklich mit Steinen etwas baut. Damals ging es wirklich darum, diese Stadtmauer zu bauen, um damit Gott selbst zu dienen. Aber auch um dem Volk natürlich zu dienen. Ja? Es ging um den Schutz des Volkes. Die Stadtmauer war dafür da, um die Stadt zu schützen, aber auch um das Volk vor Hohn und Spott zu schützen. Denn diese zerstörte Stadt war sozusagen ein Anlass, warum sich die Heiden lustig gemacht haben über dieses Volk und das Volk verspottet haben. Was seid ihr schon für ein Volk, was habt ihr schon für einen Gott, dass hier ihr in Trümmern, dass ihr alles immer noch in Trümmern liegt, dass ihr hier in einer Ruinenstadt lebt. Also es ist sozusagen ein Bild dafür, dass das Volk Gottes oftmals unter Schmach und Spott leiden muss, am Boden liegt. Und wie können wir uns in dieser Situation gegenseitig helfen und uns gegenseitig wieder auferbauen? Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, dass wir damit Gott dienen, denn der Hohn und der Spott, der fällt ja auf Gott zurück. Wer sich über Gottes Volk lustig macht oder es verabscheut, der macht sich lustig über Gott, der lehnt Jesus ab, der verabscheut Jesus. Und deshalb ist es so wichtig, dass das Volk auferbaut wird. Das ist etwas, was Gott Ehre macht. Und die Verherrlichung Gottes in der Welt, das sollte unser oberstes Ziel sein. Und nochmal zur Erinnerung, wenn Gott verherrlicht wird, gerade durch unser Leben, durch unsere Gemeinde, dann ist das Beste, was uns passieren kann. Denn das bedeutet für uns Erfüllung, Freude, ja, Gemeinschaft mit Gott. So, welche Prinzipien können wir jetzt von Nehemia 3 lernen? Und ihr wundert euch vielleicht, warum ich immer noch nicht den Predigtext gelesen habe. Ich lese ihn erst nach dem ersten Punkt. Ihr werdet im ersten Punkt merken, warum. Denn in diesem ersten Kapitel stehen eigentlich nur ganz viele Namen. Es ist eine Aufzählung von Namen und wo die jetzt ein Stück Mauer gebaut haben. Und wenn wir solche Kapitel in der Bibel lesen oder an solche Kapitel kommen, dann sind wir ganz schnell dabei, dass wir dann dieses Kapitel einfach überspringen. Weil noch ein Kapitel mit schwierigen Namen, warum soll ich das jetzt lesen? Wozu dienen diese Namenslisten? Also Gott scheint es zu lieben, viele, viele Namen in Listen aufzuschreiben, in die Bibel. Namen, die man kaum aussprechen kann. Und wenn wir so ein Kapitel lesen, dann wirkt das vielleicht so auch eher einschläfernd. Ja, warum soll ich das jetzt lesen? Warum sollte ich jetzt das im Gottesdienst lesen? Es gibt ein Buch in der Bibel, das Buch Chronik, das beginnt mit 9 Kapiteln, nur Namen. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal gelesen habt, aber wahrscheinlich habe ich diese 9 Kapitel davon abgehalten, es regelmäßig zu lesen. Ja? 9 Kapitel, nur Namen. Was sollen wir davon lernen? Warum sind so viele Namen im wichtigsten Buch der Welt niedergeschrieben? Die Antwort lautet, weil Gott ihre Namen nicht vergessen hat, sondern er hat sie halt aufgeschrieben. Das steckt eine ganz, ganz wichtige und geniale Botschaft drin. Die weltweite Gemeinde Jesu ist ja gigantisch groß. Unzählige Christen leben an unzähligen Orten und verrichten unzählige Dienste. Das ist eine gigantische Megabaustelle, die die ganze Welt umspannt, könnten wir sagen. Aber Gott kennt jeden Einzelnen beim Namen. Er vergisst dich und was du für ihn getan hast, nicht. Jesus sagt manchmal an einer Stelle, ein Becher kalten Wassers wird nicht unbelohnt bleiben, den man einem Mitchristen gibt. Jeder, der zu Christus gehört, steht, so sagt die Bibel ja auch, sogar in dem Buch des Lebens. Das ist natürlich nur ein Symbol. Jesus sagte seinen Jüngern, als sie von ihm ausgesandt wurden und dann zurückkamen und total begeistert waren, was sie alles machen konnten im Dienst von Jesus. Sie konnten Wunder tun, sie haben Leute geheilt, sie haben das Wort Gottes verkündet und sie kamen zurück und waren begeistert. Ja? Und Jesus sagt, doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist das Geniale, versteht ihr? Und das ist das, was wir durch solche Kapitel unterstrichen bekommen. Gott kennt uns und Gott vergisst uns nicht. Schon alleine darum sind diese Kapitel wunderschön. Jeder einzelne Name ist eine Erinnerung, dass Gott dich persönlich sieht und einen Plan mit dir hat. Ja, und dass er jeden Einzelnen auch eine Aufgabe gibt. Jeder zählt, jeder kann, jeder soll mitmachen. Jeder wird gebraucht, so wie wir das heute in der Lesung gehört haben, in diesem Bild des Leibes. Jedes Körperglied ist wichtig. Jetzt möchte ich mit euch das Kapitel lesen. Ich werde das ganze Kapitel lesen, auch wenn es ein bisschen länger ist und viele, viele Namen vorkommen. Und freut euch einfach an jeden einzelnen Namen, weil ihr wisst, mein Name steht auch dort oben. Gott kennt mich, Gott sieht mich und achtet auf die Besonderheiten. Also es ist so eine Litanei, ja, aber dann gibt es immer mal wieder Zusatzinformationen, besondere Informationen und auf die kommt es dann besonders an. Die machen den Text dann spannend für uns. Also Nehemia Kapitel 3. Und Eljaschib, der Hohepriester, machte sich auf, samt seinen Brüdern, den Priestern, und sie bauten das Schaftor, das heiligten sie und setzten seine Türflügel ein, und sie bauten weiter bis zum Turm Mea, den heiligten sie, und bis zum Turm Hananel. Neben ihm bauten die Männer von Jericho, auch Sakur, der Sohn Imris, bauten neben ihm. Und das Fischtor bauten die Söhne Senas, sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserte Meremot aus, der Sohn Urias, des Sohnes Hakots. Neben ihnen besserte Meschulam aus, der Sohn Berechias, des Sohnes Meshesabels. Und neben ihm besserte Zadok aus, der Sohn Banas. Neben ihnen besserten die Leute von Tekoa aus, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Das alte Tor besserten Jojada, der Sohn Peseachs, und Meschulam, der Sohn Besodjas, aus. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserte Melatja aus, der Gibeoniter, und Jadon, der Merononiter, samt den Männern von Gibeon und von Mizpa, die der Gerichtsbarkeit des Statthalters jenseits des Stromes unterstanden. Neben ihnen besserte Usiel aus, der Sohn Harchajas, einer der Goldschmiede. Neben ihnen besserte Hanania aus, ein Salbenmischer. Sie stellten Jerusalem wieder her bis an die breite Mauer. Neben ihnen besserte Refaja aus, der Sohn Hurs, der Oberste des halben Bezirks von Jerusalem. Neben ihnen besserte Jedaja aus, der Sohn Harumaphs, und zwar gegenüber seinem Haus. Neben ihm besserte Hattus aus, der Sohn Hasabnias. Malchia, der Sohn Harims, und Haschub, der Sohn Pachat Moabs, besserten einen weiteren Mauerabschnitt aus und den Ofenturm. Neben ihm besserte Shallum aus, der Sohn Halloes, der Oberste des anderen halben Bezirkes von Jerusalem, er und seine Töchter. Also steht da, die Leiter, die Obersten, die haben auch mitgemacht. Jeder hat mit angepackt. Hier, der hatte anscheinend nur Töchter, da haben die halt die Töchter mitgemacht. Ja? Also alle haben mitgemacht. Das Taltor besserten Hanun und die Bürger von Sanoach aus. Sie bauten es und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Dazu 1000 Ellen an der Mauer bis zum Misttor. Das Misttor aber besserte Malchia aus, der Sohn Rechabs, der Oberste über den Bezirk Bet-Kerem, erbaute es und setzte seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Aber das Quelltor besserte Shallum aus, der Sohn Kolhoses, der Oberste des Bezirks Mizpah, erbaute und überdachte es, setzte seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Dazu baute er die Mauern am Teich Siloa beim Garten des Königs bis an die Stufen, die von der Stadt Davids herabführten. Nach ihm besserte Nehemia aus, der Sohn Asbuks, der Oberste über die Hälfte des Bezirks Bet-Zur, bis gegenüber den Gräbern Davids und bis an den künstlichen Teich und bis an das Haus der Helden. Nach ihm besserten die Leviten aus, Rehum, der Sohn Banis. Neben ihm besserte Hasabja aus, der Oberste über die Hälfte des Bezirks Kehilla für seinen Bezirk. Nach ihm besserten die ihre Brüder aus Bavai, der Sohn Henadats, der Oberste über die andere Hälfte des Bezirks Kehilla. Neben ihm besserte Eser, der Sohn Jeschuas, der Oberste von Mizpah, einen weiteren Mauerabschnitt aus gegenüber dem Aufstieg zum Zeughaus am Winkel. Nach ihm besserte Baruch, der Sohn Sabbais, mit Eifer, einen weiteren Abschnitt aus, vom Winkel bis an die Haustür Eljaschibs des Hohepriesters. Nach ihm besserte Meremot, der Sohn Urias, des Sohnes Hakkots, freut euch an diesen Namen, ja? Herrlich, oder? Einen weiteren Mauerabschnitt aus, von der Haustür Eljaschibs bis an das Ende des Hauses Eljaschibs. Nach ihm besserten die Priester aus, die Männer aus der Jordanebene. Nach ihm besserten Benjamin und Haschub ihren Haus gegenüber aus. Nach ihnen besserte Asaria aus, der Sohn Maaseas, des Sohnes Ananias, bei seinem Haus. Nach ihm besserte Benui, der Sohn Henadats, einen weiteren Mauerabschnitt aus, vom Haus Asarias bis zum Winkel und bis an die Ecke. Palal, der Sohn Usais, besserte gegenüber dem Winkel und dem oberen Turm aus, der am Haus des Königs vorspringt, bei dem Kerkerhof. Nach ihm Pedaja, der Sohn des Parhosch. Die Tempeldiener aber wohnten auf dem Orfel bis gegenüber dem Wassertor im Osten und dem vorspringenden Turm. Nach ihm besserten die Leute von Tekoa einen weiteren Mauerabschnitt aus, gegenüber dem großen vorspringenden Turm bis an die Ofelmauer. Von dem Rostor an besserten Priester aus, jeder seinem Haus gegenüber. Nach ihnen besserte Zadok aus, der Sohn Immers, seinem Haus gegenüber. Nach ihm besserte Shemaja aus, der Sohn Shechanjas, der Hüter des Osttores. Nach ihm besserten Hanania, der Sohn Shelemjas, und Hanun, der sechste Sohn Zalafs, einen weiteren Mauerabschnitt aus. Nach ihm besserten Meschulam aus, der Sohn Berechias, gegenüber seiner Tempelkammer. Nach ihm besserte Malchia, ein Goldschmied, aus bis an das Haus der Tempeldiener und der Händler, dem Tor Mikpat gegenüber, bis zum Obergemach an der Mauerecke. Und zwischen dem Obergemach an der Mauerecke und dem Schaftor besserten die Goldschmiede und die Händler aus. Ihr habt's geschafft. Mein zweiter Punkt lautet, alle miteinander füreinander. Das ist die zweite Lektion, die wir hier lernen können. Das erste war, jeder wird gebraucht. Jetzt kommt, alle miteinander füreinander. Also Nehemia war über die Mauer gesetzt, er hatte den Auftrag, aber er hat ja die Mauer nicht alleine gebaut. Es war auch nicht so ein bezahlter Trupp, ja, so ein Trupp von Bauleuten, es war schon gar keine Gastarbeiter aus Moab oder sonst woher, sondern das ganze Volk war beteiligt. Von den Priestern und Vorstehern bis zu den Handwerkern, Goldenmischern, wir haben Goldschmieden, wir haben von Salbenmischern gehört, also das waren die Apotheker, bis hin zu den Handwerkern, ja sogar die Frauen. Alle haben sich die Hände schmutzig gemacht, alle haben mit angepackt, alle haben mitgearbeitet. Und was ist das für ein wunderbares Bild für die Gemeinde? Ihr müsst euch das mal wirklich bildhaft vorstellen, wie sozusagen das ganze Volk gemeinsam zur gleichen Zeit an diesem riesigen Bauwerk arbeitet. Ja, also nicht Autobahnbau, ne? 50 Kilometer Autobahn gesperrt, nur einspurig, aber nur auf 20 Metern wird gebaut. So, ja, sondern alle bauen zur gleichen Zeit überall. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Alle haben nicht nur miteinander, sondern alle haben füreinander gebaut. Es ging also Hand in Hand. Es gab keine Lücken zwischen den Bauabschnitten. Es geht immer eben mit dieser Einleitung, neben ihm bauten. Neben ihm bauten. Da ging es lückenlos, wurde dort gebaut. Ja, nicht so, da fand sich keiner, da haben sich zwei nicht verstanden, die haben dann am besten die Mauer quer gebaut oder so. Also hier ging es, alle arbeiteten Hand in Hand. Und da, wo Not am Mann war, das gab es natürlich auch, da hat man sich gegenseitig geholfen. Zum Beispiel die Männer aus dem Ort Tekoa, die werden hier zweimal erwähnt, in Vers 5 und Vers 27. Also die haben dann einfach noch einen Bauabschnitt übernommen. Ja, ihr habt da schon eine Frage? Ja, das kommt noch. Schön aufpassen. Das ist nämlich ganz wichtig, wie viele Bauabschnitte es gab. Oder Hanum und die Männer von Sanoach, die bauten zu ihrem Abschnitt noch zusätzlich 100 Ellen, also ungefähr 500 Meter. Und dann gab es noch weitere solche Situationen, wo es steht, ja, die haben noch etwas zusätzlich gemacht. Miteinander, füreinander. Also als Christ kann ich nicht sagen, ich brauche euch nicht oder auch nicht, ihr braucht ja mich nicht. Und das heißt dann so viel wie, ich brauche keine Gemeinde. Oder die Gemeinde braucht mich nicht. Nehemia 3 ist ein wirklich wunderbares Kapitel über die nötige Zusammenarbeit in der Gemeinde. Im Neuen Testament haben wir dann halt andere Bilder. Korinther 12 haben wir heute gehört. Oder Römer 12. Da wird dieses wunderbare Zusammenspiel, an dem alle beteiligt sind, mit dem Bild des Leibes ausgedrückt. Wir sind alle Glieder an einem Leib. Und selbst wenn du nur die Fingerkuppe vom kleinen Finger verlierst, wirst du es merken. Nicht nur, dass es schmerzt, sondern dass du sie nicht mehr hast. Du brauchst die aber. Und dieser Leib, zu dem wir gehören, das ist der Leib Christi. Jeder hat darin seine Aufgabe, jeder braucht jeden und zusammen dienen wir dem einen Herrn. Wir wirken an demselben Werk. Wir stehen gemeinsam im Dienst Jesu, also nicht nur der Pastor und die Ältesten und vielleicht noch so ein paar Diakone, sondern alle. Wir haben in unserer Gemeinde ja diese Dienstgruppen. Ich finde, es ist auch eine wunderbare Sache, wo das einfach umgesetzt wird. Da geht es eben nicht einfach nur so um die Hausmeisterdienste, die halt irgendjemand machen muss, sondern es ist etwas Wunderbares, dass wir alle zusammen uns in diese Dienste, die wir einfach nötig haben, die wir brauchen, hereinteilen. Wir dienen zusammen, miteinander und füreinander. Und das können wir uns als Vorbild nehmen für alle anderen Aufgabenbereiche und ich hoffe auch ein Stück weit für unseren Umbau, den wir hier vor uns haben. Auch die anderen Aufgaben der Gemeinde, wie zum Beispiel, dass man Zeugnis für das Wort Gottes gibt oder den Bereich der Seelsorge, Hilfe für die Bedürftigen, und da gibt es ja noch so viel. Es sind unsere gemeinsamen Aufgaben. Es ist unser gemeinsames Werk. Da kann keiner sagen, ja, die machen das schon oder die brauchen mich nicht oder das ist nicht so mein Ding oder warum braucht mich keiner, ja, warum kann ich da nicht mitmachen? Von welcher Seite auch immer man das jetzt betrachtet. Auch wenn jeder nur an einem ganz bestimmten Bauabschnitt aufgestellt ist, und das drückt sich so aus, dass jeder andere Gaben und ja auch jeder andere Aufgaben hat, wir dienen alle in einem großen Werk. Also ein Beispiel dafür ist die Mission. Ja, da sind Missionare, die tun Arbeit irgendwo vor Ort in einem fremden Land. Und wir könnten vielleicht denken, Mensch, der macht das, worauf es wirklich ankommt, ich sitze hier zu Hause rum. Ja? Aber der kann doch nur diesen Dienst tun, wenn wir ihn von hier aus unterstützen. Wir zusammen müssen das machen, sonst geht es nicht. Oder auch das Gebet, was uns ja meistens wirklich am meisten am Herzen liegt, das Gebet für unsere ungläubigen Freunde oder Verwandten. Und das Gebet, das ist einfach ein Gebet, was wichtig ist, was uns aber manchmal auch schwerfällt, weil wir einfach sehen, passiert so lange nichts. Wie schön ist es dann, wenn wir wissen, wir alle beten, wir zusammen, wir haben diese gemeinsamen Gebetsanliegen. Da gibt es noch andere in der Gemeinde, die für meine Verwandten mitbeten. Und wisst ihr, daran erfreut sich Gott. Das ist für Gott etwas, wo er sagt, das, so wünsche ich mir das, und daran erfreut er sich, und das möchte er natürlich dann auch erhören. Also es gibt Dinge in der Gemeinde, wo jeder gefragt ist. Jeder sollte mit einladen, jeder sollte mitbeten, jeder sollte auf neue Besucher zugehen, jeder kann spenden oder alle sind darauf, sind dazu aufgerufen, sich mit um die Kinder zu kümmern, ein Vorbild zu sein, sich um die Alten und Kranken zu kümmern oder sich um die Singles in der Gemeinde zu kümmern. Klar, es gibt jemanden, wo wir sagen, du machst einen Kindergottesdienst, aber das heißt doch nicht, dass alle anderen sich an den Kindern vorbeigehen und sagen kann, die sind mir egal. Oder, was ist eigentlich mit dem Alten? Naja, da wird schon sich jemand drum kümmern oder so. Nein, wir sind da, es gibt viele Aufgaben, wo wir alle gefordert sind. Andere Aufgaben, das machen halt eben nur einige, was weiß ich, die Internetseite oder beim Missionseinsatz oder den evangelistischen Spaziergang. Aber indem jeder eben dann an seiner Stelle diesen Dienst tut und am Gesamtwerk mitarbeitet, ermöglicht er durch seinen Dienst an seiner Stelle den Dienst der anderen. Ein gutes Beispiel ist ein Ehepaar. Da gibt es manchmal die Frage bei jungen Ehepaaren, wie machen wir das eigentlich mit dem Geld? Ja, bisher haben sie zwei Konten gehabt, jetzt heiraten sie, wie machen wir das dann? Ne? Haben wir weiterhin zwei Konten, haben wir nur ein Konto? Wie läuft das dann eigentlich, wenn die Frau dann, wenn sie Kinder bekommt, zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert und den Haushalt? Gibt der Mann ihr dann Haushaltsgeld und sie muss dann sehen, ob es reicht oder so? Ja? Oder haben wir beide Kontos oder nehmen wir eins? Also wie viele Kontos man hat, ist eigentlich nicht so entscheidend. Das kann man nach pragmatischen Entscheidungen festlegen. Aber es sollte doch klar sein, bloß weil der eine, sagen wir mal, irgendwo arbeiten geht und dafür tatsächlich Geld verdient und der andere zu Hause ist und die Arbeit zu Hause tut und kein Geld verdient, ist es doch nicht so, dass er ihm jetzt das Geld gehört und ihm nicht. Denn der kann doch nur rausgehen und arbeiten, weil jemand sich um das Zuhause kümmert und um die Kinder kümmert. Es gehört immer alles beiden zusammen. Und so ist es in der Gemeinde. Wir können nicht alle überall mitarbeiten. Aber jeder Dienst ist wichtig für die anderen und für das Gesamtwerk. Wir arbeiten alle an dem einen großen Werk. Alle miteinander, füreinander. Und der Mauerbau ist halt auch ein wunderbares Bild dafür. Und jetzt stellt euch mal einfach die verschiedenen Aufgabenbereiche der Gemeinde vor, die wir hier haben. Und dann könnt ihr euch überlegen, wo kann ich dienen? Wo kann ich vielleicht mitarbeiten? Wo kann ich vor allem im zwischenmenschlichen Dienst mitarbeiten? Das ist ja das Wichtigste für uns. Wer braucht mein Gebet? Wer braucht meinen Anruf? Wer braucht meinen Besuch? Ihr könnt aber auch andersherum fragen, wo brauche ich Hilfe? Wer könnte hier bei mir mitmachen? Ich schaffe die ganze Arbeit nicht. Ich bräuchte noch jemand an meiner Stelle. Auch das könnt ihr fragen und gucken, wer könnte mir hier helfen. Alle miteinander, füreinander. Wir kommen zur nächsten Lektion und die weiteren Lektionen sind etwas kürzer. Wir kommen also mit den Punkten hier durch. Dritte Lektion im eigenen Umfeld. Also was interessant ist an dieser ganzen Auflistung des Mauerbaus, einige wurden von Nehemia direkt vor ihrer Haustür eingesetzt. Und das ist natürlich auch eine besondere Sache. Das wird ja nicht einfach nur hingeschrieben in die Bibel, weil es halt... Ja, wir wollen das alles detailgenau beschreiben, sondern es hat natürlich eine tiefere Bedeutung. Einige dienten direkt vor ihrer Haustür, am großen Werk der Gemeinde, des Mauerbaus. Nach ihnen besserte Benjamin und Haschub ihrem Haus gegenüber aus, nach ihnen besserte Asaja aus, der Sohn Maaseas, des Sohnes Ananias, bei seinem Haus. Es ist wieder ein wunderbares Bild für die Gemeinde. Nicht jeder wird von Gott mit einem besonderen Auftrag an eine besondere Stelle geführt. Oftmals liegt unser Dienstfeld oder ein Teil unseres Dienstfeldes direkt vor der eigenen Haustür, also in unserem persönlichen Umfeld. Das ist damit gemeint. Und dennoch arbeiten wir gemeinsam und miteinander am selben Werk. Für Gott und für die Gemeinde ist eben nicht nur von Bedeutung, was wir am Sonntagmorgen in der Gemeinde machen oder vielleicht noch am Putztag, ich komme gleich auf euch, ja, sondern in unserem persönlichen Umfeld. Dennoch ist es eben dieses eine große Werk. So, da kommt noch mal eine Frage. Was ist denn deine Frage, Theodor? Achso, dann mach du die auch. Habe ich dir vergessen, drauf zu schreiben. Also die Jungschaler, die sind jetzt ab und zu mit im Gottesdienst, weil sie lernen, sollen älter werden, damit sie sich daran gewöhnen und haben von mir einen Fragebogen bekommen, den sie zur Predigt ausarbeiten sollen. Und für manche ist es heute das erste Mal, deshalb gibt es ein paar Fragen, aber damit ihr das wisst, warum die heute so intensiv hier mit dabei sind. Also für Gott und für die Gemeinde ist nicht nur das wichtig, was wir hier jetzt direkt in der Gemeinde machen, sondern was bei uns vor der Haustür läuft. Also, wenn du dir Zeit nimmst, mit deiner alten Nachbarin zu reden, wenn du durch Gastfreundschaft dein Haus öffnest, um Menschen einen Einblick auch zu geben in so ein christliches Haus, in so einen christlichen Haushalt, oder wenn du Glaubensgeschwister zu Hause einfach durch Gastfreundschaft stärkst, oder wenn du deinem Kollegen Zeugnis gibst oder was auch immer. Jeder Bauabschnitt ist wichtig, auch der Dienst direkt in deinem eigenen Umfeld. Die nächste Lektion, die wir hier lernen können, Punkt 4, alles geschah in guter Ordnung. Ja, in guter Ordnung. Und jetzt kommen wir zu diesen Bauabschnitten. Es gab nämlich insgesamt 42 Bauabschnitte. Und ich kann jetzt nicht groß darauf eingehen, aber das ist natürlich eine biblische Zahl. Das ist nicht purer Zufall, sondern die 42 kommt in der Bibel zweimal mindestens vor. Einmal in der Wüstenwanderung. Das Volk Israel hatte auch 42 Stationen in der Wüste. Das ist sozusagen ein Bild für den Weg des Glaubens, für den Weg zu Gott, zum Ziel, zum verheißenen Land. Und dann kommt die Zahl nochmal vor, versteckt oder auch manchmal offensichtlich in diesen etwas geheimnisvollen 3,5 Jahren, die es ab und zu gibt in der Bibel. Das sind ja genau 42 Monate. 3,5 Jahre. Also es ist eine besondere Zahl und hier ist jetzt der Schwerpunkt erstmal darauf, dass es eben einen Plan, eine Struktur, eine Ordnung gab. Überall wurde gleichzeitig angefangen zu bauen, aber eben nicht einfach so wild drauf los, sondern voll durchorganisiert, sonst wäre es ja auch nicht gegangen. Für jeden Abschnitt gab es also Verantwortliche. Später werden wir noch sehen, dass auch die Aufgaben innerhalb der Bauabschnitte strukturiert und koordiniert waren oder später, also in den weiteren Kapiteln sieht man das dann. Und gerade als es dann Angriffe gab, der Feinde, war das von großer Bedeutung, dass man sozusagen sich beistehen konnte, dass es wirklich gut durchorganisiert war, dass man zusammenhalten konnte, einander schützen konnte. Gemeinde ist kein loser Haufen, wo jeder macht, wozu er gerade lustig ist, weil wir sind ja alle vom Geist geleitet, ne? Nein, der Geist, Gott, Jesus Christus, leitet die Gemeinde und gibt uns dafür aber eben Ordnung, Strukturen, eine Gemeindeleitung, ein Leitungsteam irgendwie, Dienstgruppen, unsere Excel-Listen und Predigtpläne und was wir alles haben und was wir immer alles weiterbilden, das ist biblisch, ja, auch wenn das von der Bibel nicht so ganz konkret vorgegeben ist, aber dass wir Ordnung schaffen. Und natürlich auch eine Gemeindeordnung, die wir euch verteilt haben, die wir demnächst hier miteinander auch bereden wollen. Das alles ist nötig, damit wir gut zusammenarbeiten. Das machen wir nicht, weil wir Deutsche sind und Deutsche das halt so machen. Das müssen auch Afrikaner oder Asiaten machen. Ja? In der Gemeinde braucht es Ordnung, damit man gut zusammenarbeiten kann. Damit man die Aufgabe wirklich erfüllen kann und damit wir sie zur Ehre Gottes machen können. In der Bibel steht drin, Gott ist ein Gott der Ordnung. Am Anfang war Tohu, war Bohu und dann schuf Gott Räume und Ordnungen und die Welt und schöpfte das alles. Die nächste Lektion lautet, bis zum Ziel. Bis zum Ziel. Ja, wir wissen das alle, anfangen ist leicht. Anfangen ist leicht, aber eine Sache zu Ende bringen ist schwer. Manchmal fangen wir hoch motiviert irgendwie eine neue Aufgabe an oder ein Projekt, eine Baustelle, wollen was Neues lernen oder das Beispiel, was ihr vielleicht alle kennt, ein neues Buch. Wir fangen hochmotiviert an, vielleicht sogar die Bibel zu lesen. Ja. Jetzt geht's los. Ich war mal hochmotiviert, ich wollte den Dresdner Stadtlauf mitmachen. Ich weiß nicht, 10 Kilometer oder so. Das war so ein richtiger Ausdauerlauf, wo auch richtig weltweit Sportler kamen. Da konnte jeder mitmachen. Ich war hochmotiviert. Ich war so motiviert, dass ich am Vorabend noch trainieren ging, bin ich schon mal 10, 12 Kilometer gerannt. Leider die 5 Jahre vorher oder 3 Jahre vorher bin ich nicht mehr gerannt. Also ich bin dann losgelaufen zu diesem Lauf und ab bei Runde 2 bin ich dann jämmerlich zusammengebrochen mit irgendwelchen Schmerzen. Ich konnte einfach nicht mehr, ja. Obwohl ich so motiviert war und leider nicht geschafft. Ja, Anfang ist leicht, aber eine Sache zu Ende bringen ist manchmal schwer. Durchziehen, dranbleiben, bis man fertig ist. Und das dann auch unter jeder Menge Gefahren. Von außen sicherlich, Widerstände von außen, aber eben leider auch oft von innen. Und von innen meine ich jetzt von uns aus der Gemeinde. Also wir, ja, lasst uns das und das zusammen anpacken, aber was ist, wenn dann eben es zu Spannungen kommt? Ja, wir reizen uns nicht immer gegenseitig zur Liebe, sondern manchmal reizen wir uns einfach zum Zorn. Da gibt es Konflikte, dann wird man entmutigt. Oder bei so einer Bauaktion, ne, da wird es dann teurer oder es wird aufwendiger, es dauert länger, es wird anders. Und alles solche Sachen, wo man dann erstmal schlucken muss. Und da braucht man Ausdauer und Treue. Wir können das hier beim Volk sehen, die baut mit Ausdauer und zwar so lange, bis die Arbeit vollendet war. Ne? Sie deckten es mit Balken und setzten die Torflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Viele Leute bauen ein Haus und hochmotiviert und machen, aber es ist dann auf Dauer so anstrengend, dass dann die letzten Arbeiten, wo es wirklich sagt, jetzt ist es fertig, noch Jahre bleiben, bis man wieder auszieht. Ja? Die Randleisten oder noch die Schlösser richtig oder so. Man hat einfach Luft verloren, ja, und Ausdauer verloren. Die haben es bis zum letzten Riegel fertig gemacht. Also weitermachen trotz Anfechtung, bis das Ziel erreicht ist. Wie wichtig ist das? Wie schwer fällt uns das manchmal schon bei kleinen Aufgaben? Und ich möchte euch heute deshalb ermutigen, an euren Aufgaben dran zu bleiben, weil es sich für jeden von euch persönlich lohnt. Es ist eben nicht so, oh, ich muss immer meinen Rücken krumm machen, damit der Laden läuft, damit die das alles haben. Es lohnt sich für jeden von euch persönlich, eure Aufgaben durchzuziehen, dran zu bleiben. Man reift. Man lernt Disziplin, man wappnet sich für kommende, meistens größere Herausforderungen, denen man dann eben auch nicht einfach so aus dem Weg gehen kann. Da kommen Sachen im Leben, wo ihr nicht sagen könnt, da breche ich jetzt ab. Da muss man durchziehen, ansonsten geht man zugrunde. Ein Beispiel ist mir hier Chuck Norris geworden. Nicht wegen diesen tollen Sprüchen über ihn, sondern tatsächlich aufgrund seines Lebens. Er hatte einen Vater, der war ziemlich alkoholkrank und deshalb war sein Leben sehr, sehr wechselhaft. Die sind natürlich ständig umgezogen. Er ist nirgendwo länger geblieben, konnte nirgendwo länger dranbleiben. So ein Mensch lernt es nicht wirklich, eine Sache mal durchzuziehen, irgendwo dran zu bleiben. Und das war bei Chuck Norris genauso. Dazu kam noch, dass er total schüchtern war und alles Mögliche, was ihn dazu gehindert hatte, wirklich im Leben Erfolg zu haben. Und dann kam er aber als Soldat nach Korea und dort lernte er dieses Karate kennen und fing dort an, Karate zu trainieren. Und er schreibt in seinem Buch, also der Trainingsstil der Koreaner und dieser Meister dort, das war nichts für Amerikaner. Das war ganz anders, nicht so, wie wir das gewohnt waren, aber er hat dort gelernt, dran zu bleiben. Er hat gesagt, ich ziehe es jetzt durch. Ich sage mal, das war nur ein Kampfsport. Das war nur 1-2 Jahre oder 1 Jahr dort. Verhältnismäßig übersichtlich, aber dort hat er diese Lektion gelernt, ich bleibe dran, ich ziehe es durch, auch wenn es schmerzhaft wird. Und später hat er dann sehr viele Situationen im Leben gehabt, wo es echt kompliziert und schwierig wurde. Also seinem Leben ging er nicht einfach nur so, sondern mehr erstmal so. Und er schreibt dann, ja, ich habe es gelernt. Ich habe durch dieses Training dort gelernt, einfach mal an einer Sache dran zu bleiben. Es durchzuziehen. Also tatsächlich, manchmal kann dieses harte körperliche Training uns helfen, diese Disziplin zu erlernen. Eine andere wichtige Lektion ist natürlich diese Treue im Kleinen. Ich bleibe bei diesen kleinen Aufgaben einfach dran. Da sage ich nicht, das ist unwichtig oder wenn es dann mal richtig um das große Ganze geht, dann bleibe ich dran. Nee, ich bleibe wirklich an diesen kleinen Aufgaben dran. Aber es braucht noch mehr. Und das reicht noch nicht. Also wir könnten insgesamt sagen, zu diesen ganzen Lektionen, die wir hier von Nehemia 3 lernen, ja, die sind wirklich gut. Das sind gute biblische Lektionen. Sie helfen uns, wie wir einander beistehen können, wie wir vorankommen können. Aber wir dürfen nicht denken, wenn wir nur diese Lektion einhalten, dann wird alles gut. Dann ist es ein Selbstläufer. Wenn wir nur alle mit anpacken, gut zusammenstehen und gut organisiert sind, dann werden wir unsere Aufgabe erfüllen und unsere Ziele gemeinsam erreichen. Also das wäre ein Trugschluss. Das reicht nicht aus. Auch Chuck Norris hat dann immer wieder gesagt und bekannt, ja, also ich hatte da Glück und ich hatte da das gelernt und ich konnte hier durchziehen. Aber was am Ende mich getragen hat, das war sein Glaube an Christus, das war Jesus. Er ist ja Christ und das ist dann immer wieder das Zeugnis. Ohne Gott hätte ich das nie geschafft. Und so geht es uns allen. Also mit ein paar Lektionen, mit so ein paar Prinzipien werden wir nicht dauerhaft Einheit bewahren, das Ziel erreichen und so zum Segen miteinander, füreinander und vor allem zur Verherrlichung Gottes arbeiten können. Wir können das nur durch Christus. Nur wenn wir in ihm und durch seinen Opfertod mit Gott und miteinander in Ewigkeit verbunden sind. Und deshalb lautet der letzte Punkt heute oder die letzte Lektion, die wirklich grundlegend für uns ist, Punkt 6, beständige Einheit nur durch Christus. Und wenn man mal das Buch Nehemia durchliest, dann wird einem das deutlich. Denn bei aller guten Organisation und dem Vorbild von Nehemia, der konnte gut organisieren, der war ein super Vorbild, der war weise, der war gottesgläubig, war alles toll. Trotzdem müssen wir dann in den nächsten Kapiteln von großen Missständen, von Wucher, von Gier, Übervorteilung, Ausbeutung und das alles unter den Brüdern, unter dem Volk Israel, innerhalb des Volkes lesen. Ja, da kamen diverse Probleme von außen, aber die größten Probleme waren eigentlich im Volk. Sie waren voneinander abhängig, aufeinander angewiesen. Sie waren ein Volk von einem Blut und doch trieb ihre Sünde ganz große Risse in ihre Einheit. So, dass die weitere Zusammenarbeit fast zum Erliegen kam. Also sie haben wirklich fast wieder abgebrochen. Ne? Man denkt so, oh, wenn wir jetzt alle zusammen, haben wir jetzt endlich angefangen, jetzt geht es so richtig los. Wer soll uns stoppen? Ja, die Sünde in uns. Die reißt Risse rein. Uns wird es aufgrund unserer Sünden und unserer Selbstsucht immer wieder genauso gehen. Und es ist ja auch schon oft so gegangen. Was denkt ihr, warum es gerade in Gemeinden so viel Streit und Spaltung gibt? Weniger, weil es da irgendwo Bekenntnisunterschiede gibt. Ja, passiert auch manchmal. Aber vielmehr aufgrund der Sünde, die in uns steckt. Aber jetzt kommt der Punkt. Christus ist für unsere Sünde gestorben. Also was das Blut des Stammvaters Abrahams damals eben nicht schaffen konnte, was durch die Adern des Blut des Volkes floss, wir sind doch alle hier von einem Volk, ja. Was es einfach nicht erreichen konnte, das erreichte das Blut Jesu. Durch ihn, durch sein Werk, durch das Evangelium, durch das, was er am Kreuz getan hat, haben wir Einheit. Dadurch können wir miteinander dienen und zwar für ihn. Unsere Zusammenarbeit soll so zu seiner Verherrlichung dienen. Genauso wie damals die Mauern Jerusalems letztlich zur Verherrlichung Gottes dienten, so soll unsere Zusammenarbeit, unser Gemeindebau zur Verherrlichung Jesu dienen. Aber wenn wir Jesus aus dem Zentrum verlieren, und verlieren wir diese Einheit und dann zerfällt unsere Zusammenarbeit, unser Miteinander, Füreinander zur Ehre Gottes. Also lasst uns diese Lektion festhalten. Wenn wir hier den nächsten Tapete abreißen, das ist ein total öder, langweiliger Job, ja, dann versucht euch einfach nochmal daran zu erinnern, wie waren diese 6 Punkte. Ja? Lasst uns wirklich die vor Augen halten, festhalten. Aber vor allen Dingen lasst uns an Christus festhalten, am Evangelium. So wie unsere Namen im Buch des Lebens im Himmel, so muss das Evangelium auch in unseren Herzen geschrieben sein. Es muss unser ganzes Leben, unsere Gemeinde in allen ihren Aufgaben und Bereichen, selbst wenn es um Abrissaktionen geht, prägen. Selbst dann muss Christus das Zentrum sein. Für ihn wollen wir das tun. Wir dienen miteinander, füreinander, weil Christus uns gedient hat. Wir fügen uns in die Ordnung der Gemeinde durch Unterordnung aus Liebe ein, weil Jesus unser aller Haupt ist. Wir halten mit Ausdauer und Treue an unseren Aufgaben fest, weil Christus treu zu uns ist und weil er den Sieg schon errungen hat. Wir vergeben einander, weil Christus uns vergeben hat. Wir haben Einheit untereinander, weil in Christus in Ewigkeit diese Einheit schon besteht. Zusammenarbeiten für Christus können wir nur durch Christus. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du hast uns diesen wunderbaren Psalm gegeben. Siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Und dann hast du diese Bilder uns gegeben, wie lieblich es ist, ja, wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Und wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Herr, das sind Bilder deines Segens, wie du Menschen und durch Menschen andere Menschen segnest. Und wenn wir in Eintracht beisammen sind, dann ist das ein Ort, wo du deinen Segen fließen lässt, wo du Leben schenkst bis in Ewigkeit. So bitte erfülle uns mit deinem Geist, mit deiner Liebe, mit dieser Einheit in dir, Herr Jesus. Wir danken dir, dass du diese Einheit schon geschaffen hast am Kreuz, dass du dafür bezahlt hast mit deinem Leben, dass du alles, was Einheit stört, Zusammenarbeit und Verherrlichung in Gott von uns genommen hast, nämlich unsere Schuld, unsere Sünde, all der Dreck unseres Lebens, den hast du abgewaschen, hast du auf dich genommen, hast die Strafe dafür getragen, dass wir jetzt in dir verbunden sein können, als Brüder und Schwestern im Glauben und Kinder Gottes in Ewigkeit. Dafür loben und preisen wir dich. Amen.